Thema heute heisst «Hear the Whisper» oder «Warum Gott flüstert und wie Gott flüstert». Anders gesagt, genau. Warum Gott flüstert und wie Gott flüstert. Oder anders gesagt, wie spricht Gott zu dir? Und wir schauen einen Text an oder eine Geschichte von Elia, einem Propheten, das heißt einem geistlichen Mann, im ersten Teil der Bibel, 1. Könige 19, berufe ich mich drauf. Der hat erlebt, wie außergewöhnlich Gott zu ihm gesprochen hat und durch ihn gesprochen hat. Und es war die Situation damals, eine Gesellschaft, die absolut überflutet war von Religion. Das hat bedeutet, man hat sich seinen Gott gesucht. Es kam Einfluss vom Osten, aus Babylonien. So ist es heute auch so, oder? Der Einfluss aus dem Osten. Es kam Einfluss aus dem Westen, von Ägypten. Und es war die entscheidende Frage, nicht welches ist der wahre Gott, sondern welches ist der wirksame Gott. Das ist dasselbe, wenn wir heute nach Afrika gehen. Dort ist nicht die entscheidende Frage, welches ist der philosophisch wahre Gott und rational erklärbar und Naturwissenschaft, sondern welcher Gott wirkt. Das war die entscheidende Frage. Und Elia war herausgefordert, dass er überzeugt war, der Gott des Himmels, das ist der mächtige Gott und in dem Sinne auch der wahre. Und er hatte andere Götter neben sich. Das war der Gott Baal, der angebetet wurde im Volk. Und Elia hat Folgendes erlebt, dass Gott sich manifestiert hat und Feuer vom Himmel gesandt hat als Beglaubigung, dass der Gott des Elia der kräftige Gott ist. Und schlussendlich damit auch der wahre Gott, der anbetungswürdige Gott. Und jetzt, nachdem Elia das erlebt hat, auf ein Gebet von ihm hin kam Feuer vom Himmel. Ich meine, ich wäre schon zufrieden, wenn Gott das mit meinem Gartenfeuer machen würde. Ja, ich brauche immer Zündhölzer und was auch immer. Ich kann es nicht mal selber anzünden, na, das gibt's auch. Ja, ich brauche immer noch Hilfsmittel. Wenn ich das erlebt hätte, ich wäre bis auf die Pension, wäre ich überglücklich, ganz ehrlich. Ja, also Gott schickt also nicht mein Haus in Brand, aber einfach mal so ein richtiges Feuer. Ich wäre das Haus in Brand, ich würde es auch nicht vergessen bis auf mein Sterbebett. Aber und was macht Elia? Er hat das erlebt und er hört, dass die Königin Isabel ihn deswegen verfolgt. Sie sagt, den mache ich kalt, und sie beruft sich sogar auf die Götter und sagt, ich schwöre bei den Göttern, dass ich dich, Elia, umbringe. Das war wie eine WhatsApp-Nachricht. Und die hat Elia aus dem Stuhl gehaut. Und er sagt in 1. Könige 19, Vers 4 Folgendes: Es ist genug. Ich kann nicht mehr, ich mag mich nicht mehr, ich habe genug. Oder genug. Wir sagen das auch, ich habe genug, wir haben genug zu essen, wir haben genug. Aber er sagt das psychisch. Ich schaff's nicht mehr. Und ganz ehrlich, es kann sein, dass du von Gott auch genug hast. Aber ich denke, meine Güte, Elia, du hast so Unglaubliches erlebt. Und ich nenne das einen sekundären Zweifel. Er hat Gottes Stimme gehört gehabt in seinem Leben. Und unmittelbar nach der größten Manifestation von Gott in seinem Leben kommt der sekundäre Zweifel. Es kann sein, dass du Gottes Stimme schon gehört hast in deinem Leben, dass du gehört hast, wie Gott zu dir spricht. Du hast vielleicht etwas erlebt, wo du untäuschlich für dich sagen musst, das war Gott in meinem Leben. Und dann kommt irgendetwas, es kommt eine Botschaft von einer Isabel, es kommt ein Ereignis, es kommt eine Krankheit oder was auch immer. Und du stehst am Punkt des Elia. Wir sind ebenso Elias und sagen, es ist genug. Ich kann nicht mehr, ich mag mich nicht mehr. Wo bist du, Gott? Ich habe Depressionen, ich gebe das Ganze auf. Das ist der sekundäre Zweifel. Es ist nicht nur vielleicht ein theologischer Zweifel oder ein philosophischer Zweifel an der Existenz von Gott oder an der Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens. Das kann es auch sein. Aber du sagst irgendwie, ich glaube es nicht mehr, ich fühle es nicht mehr, ich höre es nicht mehr, ich mag nicht mehr. mit dem sind wir konfrontiert. Und ich liebe Elia deshalb, weil es meine Geschichte ist. Ist es nicht so, auch Petrus hat das erlebt. Der sekundäre Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? Oftmals erlebe ich es, ich lese die Bibel oder ich habe ein besonderes Erlebnis, dass ich erlebe, Gott spricht zu mir. Und im nächsten Moment überfällt mich der sekundäre Zweifel. Das war bei Petrus genauso. Jesus kam im Sturm, ich meine mal dahingestellt, ob es möglich ist oder nicht. Bei Gott ist mal alles möglich. Aber wie auch immer das war, Jesus kam auf dem See im Sturm zu seinen Freunden, die in Seenot waren, mitten im Sturm. Und Petrus steht auf im Boot, sieht, dass Jesus kommt und sagt, wenn es du bist, dann ruf mich heraus, dass ich aufs Wasser zu dir komme. Leider wissen wir nicht, was seine Freunde gedacht haben. Aber die im Boot haben, Petrus, du spinnst. Oder? Die haben ihn wahrscheinlich sogar ausgelacht. Und dann hört Petrus, dass Jesus ihn ruft, komm raus. Und Petrus geht aufs Wasser hinaus, weil er weiß, Jesus hat mich gerufen, Jesus hat zu mir gesprochen. Und was geschieht dann? Der sekundäre Zweifel. Hat Jesus wirklich gesagt, ich soll auf dem Wasser gehen? Ja, hat nicht gesagt, ich soll einen Schwimmring nehmen oder sonst was. Und er geht unter. Das ist das Elia-Motiv oder das Elia-Erlebnis. Hat Gott wirklich gesagt. Manchmal ist es auch so, Gott ist erflüstert nur. Hat Gott wirklich, ist es so, meint er das so? Gott flüstert. Er will zu dir reden. Und ich habe zwei Punkte. Zum dritten habe ich es nicht geschafft, obwohl jeder Pfarrer sollte eigentlich immer über drei Punkte predigen. Ja, tut mir leid. Der erste Punkt ist der Grund, warum Gott flüstert. Und zweitens die Arten, wie Gott flüstert. Das erste ist der Grund, warum Gott flüstert. Warum flüstert Gott? Also, warum brüllt er nicht? Ich meine, es wäre doch attraktiv, ich würde Gott besser hören. Er ist immer so leise, immer so. Oder erlebt das jemand anders? Gott spricht immer so megafonmäßig. Nein, irgendwie, es ist immer so ein. Ich habe drei Punkte. Ja, genau, jetzt habe ich es doch noch geschafft. Der Grund, warum Gott flüstert: Erstens, es ist die beste Art, wie Gott mit uns spricht. Reden kann. Es ist die beste Art. Warum die beste Art? Es gibt einen religionsgeschichtlichen Konsens und der lautet, Gott flüstert. Die Religionen sind, das ist ein aufklärerisches Problem, nicht auf einen Gott ausgerichtet. Das hat Lessing eingeführt mit Nathan der Weise, mit Ringparabel, nämlich der Gedanke, dass alle Religionen schlussendlich dasselbe anbeten. Das ist religionsphilosophisch vielleicht eine Überlegung wert, aber theologisch oder religionstheoretisch ist es heute überholt, das zu sagen, dass alle Religionen dasselbe anbeten. Das geht nicht, wenn man es religionstheoretisch anschaut. Aber in einem Punkt sind sich alle Religionen einig: Gott brüllt nicht. Man kann im Hinduismus, Buddhismus, Islam, überall kann man schauen. Niemand behauptet, Gott brüllt oder schreit. Sondern alle sagen, es ist etwas, es flüstert, es ist leise. Wieso sagen das alle? Wieso sagt das der christliche Glaube insbesondere? Der Grund ist der. Also flüstern ist, das ist jetzt Physik, 20 Dezibel laut. So, das ist wie das Rauschen der Blätter im Wind. 50 Dezibel, das ist das, was ich jetzt mache, vielleicht etwas höher, weil ich noch etwas nervös bin und ihr müsst mich hören. Das ist die Umgangssprache. 90 Dezibel, das ist der Straßenverkehr an einer stark befahrenen Stadtstraße. 100 Dezibel ist die Motorsäge. 130 Dezibel ist der Düsenjet. Und jetzt kommt's. 140 Dezibel, das schafft eine Opernsängerin. Ja, genau. Und darüber geht es dann nur noch mit Hilfsmitteln. Ja. Ich habe mich immer gefragt, ganz ehrlich, eine Nebenbemerkung. Also, die Düsenjet-Flieger, die müssen aufgrund der Suva müssen die Ohren höher tragen, also Ohrenschützer. Und alle, die auf dem Flugplatz sind, müssen. Wieso eigentlich nicht die Opernsängerinnen? Ja, also eine Opernsängerin singt lauter und vor allem im Schädel ist es noch lauter, 140 Dezibel, als ein Düsenjet mit 130 Dezibel. Ich weiß es auch nicht. Ich gehe jedes Mal in die Oper und die haben nie Ohrenschützer. Ja. Keine Ahnung wieso. Die Suva, hoffentlich hört sie mal die Predigt hier. Also es ist die beste Art, wieso alles, was lauter ist, bringt uns um. Alles, was leiser ist als 20 Dezibel, hören wir irgendwann nicht mehr. Alles, was lauter ist als 140 Dezibel, bringt uns um. Warum? Bei 110 Dezibel verändert sich unser Blutdruck. Also wenn ich jetzt brüllen würde, dann hätten wir alle einen erhöhten Blutdruck. Bei 141 Dezibel wird es einem schlecht. Jetzt hatte ich die Erkenntnis, warum gewisse Personen nicht in die Oper gehen. Das ist nicht, weil die Musik schlecht ist oder so. Ja, also sie, das ist physikalisch, ja, genau. Also wenn du in die Opern gehst nach Zürich und es wird dir schlecht, dann hat das nichts mit der Opernsängerin zu tun, gar wirklich nichts, sondern das ist so, ja. Bei 141 Dezibel wird einem schlecht. Bei 195 Dezibel drohen die Trommelfelle zu zerplatzen und bei 202 Dezibel tritt der Tod ein. Es gibt Experimente, die man gemacht hat. Das waren Folter. Man hat Leute mit Technomusik beschallt, mit einem krassen Beat, über Stunden. Und dann hat man von einem Moment auf den anderen hat man den Beat abgestellt. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Alles, was lauter ist, was intensiver ist, das bringt uns um. Darum, es ist die beste Art, wie Gott zu uns sprechen kann, dass er sich zurücknimmt. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, Elia ist beinahe verzweifelt. Und Gott hat ihn zurückgerufen. Und er hat ihn an einen Ort geführt, nämlich den Horeb. Und hat gesagt, hier musst du hin. Warum zum Horeb? Also Elia hat gesagt, es ist genug, ich kann nicht mehr. Da hat Gott gesagt, komm zurück zum Horeb. Das war der Ort, wo das Volk Israel hunderte Jahre vor Elia schon mal durchgekommen ist und wo sie Gottes Stimme live und laut gehört haben. Und Elia ging dort in eine Höhle und in dieser Höhle hat er zuerst das Erdbeben, dann ein Feuer, dann ein Wind gehört. Und dann heißt es dort, 1. Könige 19, Vers 12, wie er in der Höhle hockt. Und nach dem Feuer kam ein dünnes Flüstern. Und hier in diesem Flüstern wusste Elia, jetzt spricht Gott. Aber es war nicht mehr die laute Stimme, wie damals, als das Volk Israel an diesem Berg vorbeigekommen ist. Warum nicht? Weil in 5. Mose 5 steht, als das Volk die gewaltige Stimme von Gott gehört hat, da haben sie gesagt, wir müssen sterben. Wenn du die Allmacht Gottes in seiner Stimme hören würdest, wenn du Gott in seiner Fülle, in seiner Größe, in seiner Hand hören würdest, es würde uns erdrücken, es würde uns umbringen. Psalm 29 heißt es, die Stimme von Gott ist gewaltig, sie zerreißt Zedern. Die Libanon-Zedern hatten Durchmesser, der Stamm bis 4 Meter. Als Johannes, ganz am Ende der Bibel, beschreibt er eine Vision, die er hat von Jesus. Da sieht er, wie ein zweischneidiges Schwert aus dem Mund von Jesus kommt. Das ist die Botschaft, das Wort von Gott ist gewaltig. Und Johannes fällt wie tot zu Boden. Wenn Gott sich nicht zurücknehmen würde, wenn er nicht seine Herrlichkeit ein gewisses Maß zurückbehalten würde, dann würde es uns umbringen. Es ist die beste Art, dass Gott flüstert. Die Theologie hat einen eigenen Namen dafür, Kondeszendenz. Das heißt, Gott hält sich zurück oder Gott passt sich uns an. Und im Unterschied zu allen Religionen sagt der christliche Glauben Folgendes. In einem Punkt siehst du das am schönsten, dass Gott sich zurücknimmt und anpasst, dass er herabkommt, nämlich in Jesus. Im Unterschied zum Konsens, dass alle Religionen sagen, Gott flüstert, führt das der christliche Glaube noch weiter aus und sagt, Gott flüstert nicht nur, er nimmt sich nicht nur zurück, weil es uns sonst erschlagen würde, er hält zurück, sondern er passt sich an, und zwar so, dass er selber Mensch wird, dass er auf Augenhöhe kommt. Das ist die Botschaft des christlichen Glaubens. Gott will zu dir kommen, in dein Leben, sogar ins Leid hinein ist er gekommen. Es ist die beste Art. Das zweite, ja, warum ist es die beste Art? Also er könnte doch auch mit 50 Dezibel sprechen. So, es wäre etwas verständlicher. Wieso die beste Art? Es ist die tiefste Art. Flüstern ist die tiefste Art. Wie verstehe ich das? Ein Flüstern, oder anders gesagt, was machst du, wenn du in einem Raum bist, das lauter Lärm und Chaos, jeder schreit und spricht und Kinder rennen rum? Wie bringst du einen solchen Raum zur Ruhe? Nicht, indem du auch brüllst, sondern indem du sagst, Sch, Psst. Wieso? Also du machst das Gegenteil von dem, was du eigentlich, also wieso? Man hat herausgefunden, dass ein Flüstern oder ein Sch, das heißt, wie ein weißes Rauschen, die gesamte Hörfrequenz des menschlichen Ohres erreicht. Das heißt, ein Flüstern hat von 20 Hertz bis 20.000 Hertz, das ist der Frequenzbereich, den wir Menschen hören. Mega schwierig zu verstehen, aber egal. Einfach ein Flüstern trifft jede Frequenzstelle zwischen 20 und 20.000 Hertz. Das kann nur das Flüstern, nicht das Reden. Das Reden hat eine schmalere Frequenz. Das heißt, ein Flüstern trifft uns breiter als jedes andere Sprechen. Oder es geht tiefer hinein. Und wir wissen das intuitiv. Was machen wir, wenn wir jemandem etwas ganz Besonderes sagen wollen? Etwas nachdrücklich. Das können wir auch in jeder Predigt sehen. Wenn dem Prediger irgendwas mega wichtig ist, dann brüllt er nicht, sondern wird er ruhig, dann senkt er seine Stimme und wird ganz behutsam, weil wir intuitiv wissen, dann erfasst es uns breiter und tiefer. Und das führt zum Letzten. Es ist die beste, es ist die tiefste Art und es ist die intimste Art. Dass Gott flüstert, bedeutet, wir müssen ihm nahe kommen. Oder es bedeutet, er will uns nahe kommen. Wenn ich nach Hause gehe und dann sehe ich meine Kinder im Garten, und meine Frau, was mache ich? Ich brülle nicht, hey, ich liebe euch alle unglaublich. Das mache ich nicht. Also ich schäme mich schon nur für die Nachbarn, die das hören. Was mache ich? Ich gehe zu meinem ältesten Sohn, zu Phileas, er ist 5 Jahre alt. Und ich frage ihn, Phileas, darf ich dir etwas sagen? Ich muss dir etwas sagen. Und dann schaut mich Phileas mit seinen großen Augen an. Und er weiß eigentlich schon, was ich ihm sagen will. Das frage ich mich immer, du weißt es ja schon, wieso? Er schaut mich an, dann kommt er zu mir. Ich frage ihn zweites Mal, Phileas, darf ich dir etwas sagen? Und er sagt nicht mal was. Dann kommt er bei mir auf den Schoß, oder? Und ich liebe das natürlich, ich spanne ihn dann auf die Folter. Sag, Phileas, hörst du es? Wolltest du es wirklich wissen? Ja. Phileas, wenn alle Buben von der Welt nebeneinander aufgestellt würden und du würdest darunter stehen, ich würde genau dich wählen und niemand anders. Ich habe dich unglaublich gern. Wenn ich meiner Frau sagen will, ich liebe sie, dann brülle ich sie nicht an. Ja, das... Wenn ich sie anbrülle, dann weiß ich, jetzt ist etwas, also dann ist Mathis nicht heruntergefahren. Ja, dann habe ich irgendein Problem. Ich brülle auch. Gerade mit Kindern brüllt man manchmal. Aber wenn etwas tief gehen soll, dann werde ich still. Und das ist der Grund, wieso Gott flüstert. Vielleicht nervst du dich. Gott hat so leise geflüstert in der letzten Zeit, dass du ihn nie gehört hast. weißt du, was er sich wünscht? Es geht ihm nicht so sehr um die Botschaft, sondern es geht um eine Beziehung. Schlussendlich will Jesus, dass du ihm nahe kommst. Dass er dir nahe kommt. Gott flüstert, warum? Damit du ihm nahe kommst. Darum flüstert er. Und es gibt einen mega spannenden Gedanken. Die Definition von Flüstern ist der Gebrauch nur des Atems ohne Benutzung der Stimmbänder. Das ist Definition von Flüstern. Also nur der Hauch ohne Stimmbänder, das ist Flüstern. Wie hat Gott den Menschen ins Leben gerufen nach der Bibel? Indem er ihn angehaucht hat. 1. Mose 2, Vers 7. Und die jüdische Exegese, die sagt, am Anfang war der Mensch ein Hauch, ein Flüstern von Gott. Gott hat den Menschen gemacht, wie? Indem er den Menschen angehaucht hat, ihm etwas zugesprochen hat. Gott kam ganz nah ans Ohr von Adam und hat ihm etwas zugeflüstert. Und jetzt sagen jüdische Gelehrte Folgendes. Der Name von Gott selber, Jahwe, obwohl die Juden diesen Namen ja gar nicht aussprechen, übrigens weiß man bis heute nicht wirklich, wie man den Namen Jahwe ausspricht, das ist eine theoretische Ableitung. Juden sprechen den Namen Gottes nicht aus, weil er zu heilig ist. Und Gelehrte sagen, der Name Gottes ausgesprochen gleicht dem Sound eines Hauches, eines Atemzuges. Der Atemzug gleicht im Sound dem des Namens von Gottes. Ich weiß nicht, wie ich das nicht gefunden, entdeckt habe im Verlauf des Theologiestudiums. Also als ich das jetzt gelesen habe, aus der jüdischen Theologie, ich habe angefangen anders zu denken über meine 23.000 Atemzüge, die ich im Schnitt pro Tag mache. Das bedeutet, so sagen es die jüdischen Gelehrten, das Erste, was ein Mensch tut und das Letzte, was ein Mensch tut, indem er ausatmet oder einatmet, er spricht eigentlich unbewusst oder bewusst den Namen von Gott aus. Mit jedem Atemzug sprechen wir den Namen von Gott aus. Warum? Eigentlich sehnt sich alles in uns nach der Begegnung mit Gott. Wir flüstern den Namen von Gott. Wir haben eine Sehnsucht, dass Gott uns nahe kommt. Vielleicht verspürst du eine Sehnsucht. Ich glaube, C.S. Lewis, der Schöpfer von Narnia, der beste Freund von Tolkien, Herr der Ringe, der hat es gesagt. Wir haben eine Sehnsucht in unserem Herzen und eigentlich sehnen wir uns nach Gott. Und jeder Atemzug bezeugt das. Das ist der Grund, warum Gott flüstert. Es ist die beste, tiefste und intimste Art. Und jetzt die Arten, wie Gott flüstert. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich verschiedene Arten, wie Gott flüstert. Und ich möchte 7 Arten, wie Gott flüstert, möchte ich anschauen. Die erste Art, wie Gott flüstert, das ist seine primäre Sprache, das ist die Bibel. Gott flüstert zu dir durch die Bibel. Und jetzt, das ist theoretisch mega klar, sagt man auch immer, das ist das Wort von Gott, die Bibel, hier spricht Gott zu dir. Und ganz ehrlich, ich hatte jetzt 3/4 Jahre, ich habe diese Bibel gelesen. Ich habe jeden Monat alle Psalmen durchgelesen. Ich habe so gesagt, ich muss mal mich etwas füllen mit Bibel. Und jeden Monat das Matthäus-Evangelium. Aber weißt du, was ich erlebt habe? Also Gottes Flüstern war enorm leise. Unterirdisch. Man sagt immer, ja, der Pastor, so, das ist der Heilige, so auf Erden, so glücklicherweise schwebt er nicht. Der hat eine besondere Beziehung zu Jesus. Gott redet wahrscheinlich jede Minute mit ihm. So ist es nicht. Ein 3/4 Jahr. Ich hatte das Gefühl, irgendwie Gott spricht nicht. Und dann habe ich diese Serie, machen eine ganze Serie bei uns in der Kirche über das Thema Gott flüstert, begonnen. Ich habe gesagt, Gott, ich habe ein Problem. Ja, ich spreche davon, dass du flüsterst und zumindest irgendwie was ankommt und bei mir kommt seit einem Dreivierteljahr nichts an. Und dann war es, als ob das Schweigen von Gott diese Dreivierteljahre das lauteste war, was Gott mir eigentlich angeschrien hat. Das Schweigen von Gott kann manchmal auch ein Schreien von Gott sein. Und zwar war das Reden von Gott folgendes. Manchmal spricht Gott nicht. Und wir müssen warten, bis er spricht. Aber was er will im Warten ist, dass wir ihm näher kommen. Und dann erlebe ich plötzlich am Mittwoch, bevor die erste Predigt dann kam, dass es mich berührt hat emotional. Und zwar durch die Bibel. Die Juden sagen, jedes Wort der Bibel hat 70 Gesichter und 600.000 Bedeutungen. Wow. Jedes Wort der Bibel hat 70 Gesichter und 600.000 Bedeutungen. Das steht im babylonischen Talmud. Anders gesagt, ich sage es so, die Bibel ist kaleidoskopisch. Du kannst sie drehen, du nimmst nur ein Wort, du drehst es und drehst es und drehst es und du siehst immer was anderes. Also kennt man das Kaleidoskop noch? Ja, das ist so ein verspiegeltes Glas oder ein verspiegeltes Rohr mit Glasstückchen am Ende. Und durch den Lichteinfall und durch die Verspiegelung gibt es jedes Mal, wenn man dreht und die Glasstücke sich anders formieren, gibt es eine neue Sicht. Und als ich in der ersten Primar dieses Kaleidoskop gebastelt habe ich mich an etwas am meisten gefreut. Wenn ich es gedreht und so lange gedreht habe, bis der Anfangsbuchstabe von meinem Namen erschienen ist, M, dann, das ist eingefahren. Und ich glaube, so geht es mit der Bibel. Wir müssen einen Vers nehmen und drehen und drehen und drehen und drehen, bis unser Name erscheint. Kann es sein, dass diese Woche eigentlich eine Woche ist, wo du mal deine Bibel nehmen musst und du das ist Hochdeutsch, mega schwierig, oder? Du hockst hin, ja, und du drehst und drehst und drehst, bis du merkst, jetzt kommt mein Name. Jetzt spricht Gott zu mir. Tim Keller, er ist Pastor in New York, Manhattan, der war im Seminar. Und die erste Übung, die sie hatten, war folgende, dass die Dozenten gesagt hat, ihr nehmt alle Markus 1, Vers 35, einen Vers, und ihr denkt 30 Minuten über diesen Vers nach und schreibt euch alle Erkenntnisse auch auf, die ihr in diesen 30 Minuten habt. Und sie sollen sich nicht darüber täuschen lassen, dass sie nach 5 Minuten das Gefühl haben werden, dass sie alles erforscht hätten. Tim Keller saß hin, hat den Vers genommen, nach 10 Minuten war er fertig, alles aufgeschrieben. Dann hat er sich erinnert, so die Dozenten hat doch was gesagt, man soll sich nicht täuschen lassen. Er hat weiter studiert, hat seine tiefsten Erkenntnisse. Nach 30 Minuten haben sie die besten Erkenntnisse gesammelt im Seminar. Alle haben ihre besseren Erkenntnisse zum Besten getragen. Und dann hat die Dozenten Folgendes gefragt. Wer hatte seine besten Erkenntnisse nach 5 Minuten? Niemand. Nach 10 Minuten? 1, 2 Personen. Nach 15 Minuten wieder 1, 2 Personen. Nach über 25 Minuten die meisten Personen. Wieso? Man kann es auch physiologisch erklären. Im Normalzustand produziert unser Hirn Beta-Wellen. Das sind Wellen mit einer Frequenz von 13 bis 30 Hertz. Im Ruhezustand haben wir Alpha-Wellen, 8 bis 12 Hertz. Wir müssen sprichwörtlich auf die richtige Wellenlänge kommen. Wir müssen mal zur Ruhe kommen. Weil sonst sind lauter Stimmen in unserem Umfeld, die auf uns eindrücken, die sind lauter. Und wenn wir, vielleicht ist das das Reden von Gott heute. Nimm deine Bibel, kauf eine Bibel und setz dich mal 30 Minuten hin diese Woche. Das ist die primäre Sprache von Gott. Und jetzt gibt es noch 6 weitere Sprachen. Es gibt Personen, die sagen, die Bibel ist genug. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann hat Gott schon anders gesprochen. Und ich merke, die Bibel ist in erster Linie wegweisend, verheißungsvoll. Sie gibt so wie den Boden vor. Aber ich brauche das Reden von Gott auch außerhalb der Bibel. Das ist die primäre Sprache, aber es gibt noch sechs sekundäre Sprachen. Die Bibel gibt die Leitplanken vor. Aber mein Herz trifft Gott oftmals, wenn er besonders zu mir spricht, auf die sekundäre Art und Weise. Wir müssen die Bibel kennen, aber dann gibt es noch sechs andere Sprachen. Die ersten zwei anderen Sprachen, das sind Träume und Eindrücke. In Joel 3, Vers 1 steht Folgendes zu diesen zwei Dingen. Dort sagt Gott, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter. Sie sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und Petrus, hunderte Jahre später, nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt, sagt er in Apostelgeschichte 2, das hat sich jetzt erfüllt. Bis Jesus wiederkommt. Das hört nicht auf. Das Alte werden Träume haben und Junge sollen Gesichter sehen. Träume und Eindrücke, Gesichter, Visionen. Wann haben wir aufgehört zu träumen? Und es heißt, gerade ältere Personen werden Träume haben. Und ich merke manchmal, gewisse Personen sterben, bevor sie wirklich sterben. Warum? Weil sie aufhören zu träumen. Dass Gott etwas in sie hineinlegt. Vielleicht eine Botschaft an Jüngere. Vielleicht nochmals eine Ermutigung für den Alltag, wo alles schwächer, alles leidvoller wird. Manche sterben nicht dann, wenn ihr Datum auf dem Grabstein steht, sondern viele Jahre früher, wenn sie aufhören zu träumen. Und ich glaube, Gott legt immer noch Träume in uns hinein, in der Nacht oder in unsere Leidenschaft hinein. Und vielleicht ist das die Frage, wo flüstert Gott durch einen Traum eine Hoffnung in dein Leben hinein? Und das hat nichts mit nur zu tun mit Psychologie und mein Gemüsegarten von Emotionen, sondern Gott spricht durch Träume. Er flüstert durch Träume oder durch Eindrücke. Und wir sagen, ja, das brauche ich nicht. Und ich war kopfmäßig universitär abgehoben. Ich war irgendwo im Universum, habe studiert an der SH Basel, dann an der Universität Basel, habe noch doktoriert. Und ich war way beyond, irgendwie abgespaced. Und ich habe mein Herz verloren. Und ich habe gemerkt, Gott will in mein Herz hineinreden. Und dazu braucht Eindrücke und Visionen. Ich muss eine Geschichte erzählen, die habe ich, glaube ich, erst einmal öffentlich erzählt. Meine Frau und ich haben uns ein Kind gewünscht. Und meine Frau hat mir schon gesagt, in der Freundschaftszeit, unser erstes Mädchen heißt Rosalie. Von dem Moment habe ich gebetet, dass ich nie ein Mädchen bekomme. Ja. Rosalie, das geht gar nicht, oder? Das, meine Güte, da gab es das Lied noch nicht, von weiß auch nicht, wem das war, ja. Das geht, zumindest in der Schweiz geht das nicht, Rosalie, geht no go. Ja. Und jetzt, wir haben geheiratet, dachten wir, ja, jetzt wäre es schön, so ein Kind. Alles versucht, Vollgas gegeben, nicht geklappt. Wir haben festgestellt, dass meine Frau ein Hormon zu viel hat oder zu viel ausgeschüttet hat, also Hyperphyse, auf Prolaktin. Und aufgrund von diesem Hormon wird der Eisprung unterbunden. Das wird eigentlich natürlicherweise ausgeschüttet nach der Geburt. Das, damit man nicht gerade wieder schwanger wird. Und ich habe ihm gesagt, Gott, du hast einen Rechnungsfehler gemacht. Wir haben noch kein Kind. Ja? Prolaktin erst eigentlich danach. Irgendwie, weiß auch nicht. Dann haben wir es versucht mit Therapie, medikamentös. Das hat meiner Frau nur Gesichtsfeldstörungen und Schmerzen bereitet. Wir mussten diese Medikamente wieder absetzen. Kein Kind unterwegs, nichts. Und dann wurden wir zum Spezialisten überführt, mussten ein halbes Jahr im Voraus einen Termin entgegennehmen. Also wir wussten, in einem halben Jahr gehen wir zum Spezialisten. Die sind überfordert mit allen Prolaktinfällen. Wir waren in dieser Zeit in Deutschland in einer großen Kirche, 500 Personen im Gottesdienst. Das war ursprünglich die Heimatgemeinde meiner Frau. Wir saßen im Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst kommt eine Frau auf uns zu und sagt, ich habe einen Eindruck für euch. Und ich war da mega kritisch, so eben, ah Gott, ja, ist gut. Das genügt. Und sie sagt, ich bin selber nur zu Besuch in dieser Kirche, komme gar nicht aus der Region, bin einfach hier, aber ich habe einen Eindruck. Oh, cool. Also, wir sind auch noch zu Besuch hier. Und dann sagt sie, sie hat den Eindruck, Gott möchte uns sagen, er möchte uns ein Kind schenken. Und ich dachte, ja, ja, okay, also schön. Das Gefühl habe ich manchmal auch, wenn ich andere Personen anschaue. Und für meine Frau war es schon berührend, einfach dieser Zuspruch. Ich habe es einfach mal hingenommen, ja, ja. Und dann sagt sie, ah ja, wir müssen uns noch vorstellen, ich bin übrigens Rosalie. Ist was falsch? Habe ich was Falsches gesagt? Ich habe nicht gelacht. Weil sie hat so geheißen, also versteht man den Zusammenhang? Die Frau hat so geheißen, wie meine Frau ihr erstes Mädchen benennen wollte. Und ich wusste in diesem Moment, Gott hat gesprochen. Das habe ich in meinem Herz verborgen. Und dann eine Woche vor unserem Termin beim Spezialisten stellt meine Frau fest, dass sie schwanger ist. Ich habe den Spezialisten angerufen und habe gesagt, wir haben ein Problem. Der hat gemeint, ja, das kennen wir. Ja, aber ich habe ein Problem vom Problem. Also wir kriegen ein, ja genau, es hat schon funktioniert. Gott spricht und er spricht durch Eindrücke. Er spricht aber auch durch Türen in unser Leben hinein. Und zwar nicht nur durch offene Türen, sondern auch, ja genau, durch Türen. Nicht nur durch offene, sondern auch durch geschlossene Türen. Ich lasse mich nicht mehr leiten, nur von offenen Türen. Nicht jede offene Tür ist eine Tür, die Gott aufgetan hat. Und manchmal sind die geschlossenen Türen auch die Geschenke von Gott. Und ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal für eine geschlossene Türe Gott gedankt? Für eine Beziehung, die nicht zustande gekommen ist? Eine Türe, die Gott zugestoßen hat. Ein Haus, wo du nicht bekommen hast. Die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium, die du nicht geschafft hast. Wann hast du das letzte Mal Gott auch für eine geschlossene Türe gedankt? Und nicht jede offene Türe ist die Türe, die Gott aufgetan hat. Manchmal verrennen wir uns und gehen an Orte und wir haben das Gefühl, Gott hat doch die Türe aufgetan. Aber Gott will uns dort nicht. Elia ging zum Berg Horeb und ist dort in eine Höhle hineingegangen. Und dann kommt etwas Faszinierendes, was Gott ihm sagt. 1. Könige 19, Vers 9. Da hockt Elia in der Höhle und Gott sagt, was machst du hier, Elia? Ja, komische Frage von Gott. Du hast mich doch an den Horeb geschickt. Ja, jetzt bin ich hier, oder? Elia hockt in der Höhle. Das ist der Punkt. Und dann heißt es gerade weiter, 1. Könige, gerade das nächste, Vers 13. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus. Er hat sich geschämt. Darum hat er sein Antlitz verhüllt und er ging hinaus. Er musste aus der Höhle. Er hatte eine offene Türe, die offene Höhle. Aber das war nicht der Ort, wo Gott ihn haben wollte. Es kann sein, dass du durch eine Türe durchgegangen bist in deinem Leben, wo Gott eigentlich gesagt hat, hierdurch sollst du nicht. Dann komm wieder heraus. Nicht jede offene Türe ist eine Türe von Gott. Komm wieder heraus. Kann es sein, dass du irgendwo durchgegangen bist? Gott gesagt hat, hier geh nicht rein. Das nächste, wie Gott spricht, ist, er spricht durch Leid. C.S. Lewis hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, im Schönen flüstert Gott zu uns. Im Leid schreit er uns an. Warum? Durch das Leid öffnet Gott schmerzhaft unsere Seele, damit er etwas in uns hineinlegen kann, was sonst keinen Platz hätte in unserem Leben. Das ist Leid. Gott öffnet unsere Seele schmerzhaft, damit er in uns hinein etwas hineinlegen kann, was sonst keinen Platz hätte. Ich sage immer Folgendes: Leid in deinem Leben ist die Qualifikation von Gott, dass er mit dir etwas vorhat. Leid ist eine Berufung von Gott. Wir haben eine Tendenz, nämlich so schnell als möglich aus leidvollen Situationen herauszukommen. Das ist unsere natürliche Tendenz. So schnell als möglich aus Leid heraus. Gottes Idee ist, so viel als möglich aus einer leidvollen Situation herauszubekommen. Nicht so schnell als möglich aus einer leidvollen Situation heraus, sondern so viel als möglich aus einer leidvollen Situation herausbekommen. Du musst Leid zu dem Theologieprofessor machen in deinem Leben. Leid zum besten Eheberater. Leid zum Erziehungscoach. Wir wollen Leid immer wegbeten. Nein, wir müssen Leid nicht wegbeten, sondern durchbeten. Gott will da durchkommen. Ich sage immer, ich durfte gerade 2 Personen in der letzten Zeit salben mit Öl, um Heilung von Gott bitten. Und ich sage immer, Gott heilt immer. Er heilt immer. Und er heilt im Moment, wo ich bete, weil es so in der Bibel steht. Aber er heilt immer sofort, prozesshaft oder er gibt Kraft. Und wir wollen immer sofort, Gott sofort oder sofort raus. Nein, Leid ist eine Qualifikation für Gott. Entweder er heilt sofort, prozesshaft oder er gibt Kraft. Und wir müssen Gott überlassen, was er will. Wenn du in deinem Leben geplagt bist von Leid, körperlich, psychisch, ich glaube, Gott hat etwas mit dir vor. Es ist eine Berufung von Gott, die du hast. Und hör die Stimme von Gott im Leid. Das Nächste, das sind Leute. Gott spricht durch Leute zu dir. Du hast vielleicht das Gefühl, ich brauche Leute nicht. Gott spricht durch Leute, durch andere, die ebenfalls an Gott glauben. Wieso? Wir brauchen einander. Der Teufel wird in der Bibel mit einem Löwen verglichen. Und in Afrika ist es so, dass die Leibspeise vom Löwen das Zebra ist. Aber ein Löwe greift nie eine Zebraherde an. Warum? Er erfasst wahrscheinlich ein Zebra, aber mit 100%iger Wahrscheinlichkeit kriegt er einen Stoß von einem Huf von einem anderen Zebra in die Rippen. Und ein Stoß von einem Zebrahuf kann einen Löwen töten. Und das weiß ein Löwe. Was macht er also? Er greift nur Zebras an, die alleine sind. Weil er weiß, da kriegt mich kein Huf von einem anderen Zebra ab. Der Teufel greift dich nie in der Kirche an. Nie. Sondern immer nach der Kirche im Alltag. Weil du da alleine bist. Du brauchst andere Leute. Und das Letzte, das sind Schubser. Und mit dem möchte ich schließen. Gott schubst uns manchmal. Er schubst uns aber immer vorwärts. Mose hat er geschubst, indem Gott durch einen Dornbusch gesprochen hat. Weise aus Babylonien hat Gott geschubst, indem sie ihn gehört haben in einer Sternenkonstellation. Aber die beste Art, wie Gott geschubst hat, finde ich bei Bileam. Gott hat nämlich dort durch einen Esel gesprochen. Und wenn Gott durch einen Esel sprechen kann, dann kann er durch alles sprechen. Auch durch mich. Durch alles. Ja, genau. Durch jedes Gemüse. Und manchmal braucht es so Schubser von Gott. Kann es sein, dass Gott dich geschubst hat? Es fühlt sich unangenehm an. Dann spricht er zu dir. Er spricht zu dir. Und wir grenzen Gott manchmal aus in unserem Leben und sagen, hier darfst du nicht hin. Wir bauen gewisse Bereiche unseres Lebens zu. Und eigentlich würde Gott hineinsprechen. Aber wir hören ihn nicht mehr. Und es sind so kleine Anstoße von Gott. Ich glaube, Gott spricht zu dir in dieser Woche. Manchmal schubst er nur. Und ich höre auf mit einer Geschichte von Spencer Silver und Art Fry. Die zwei, denen verdanken wir die Erfolgsgeschichte über 36 Jahre von Post-it-Zettel. Silver Spencer hat eine Formel entdeckt. Er hat mit adhäsiven Materialien geforscht, mit der du etwas rückstandslos erstens an eine Oberfläche anbringen kannst und wieder entfernen, also ohne Rückstände. Und er hatte keine Erfindung zu seiner Erfindung. Also er hatte diese Formel, aber wusste nicht, wie sie anwenden. Jahrelang hatte er diese Formel und er hat sie seinem Freund Art Fry erzählt. Und dieser Art Fry, der hat darüber nachgedacht und dieser Art Fry ging in einer Kirche und hat im Kirchenchor gesungen. Jeden Sonntag. Und immer am Mittwoch vor dem Sonntag hatten sie Chorprobe. Und dieser Art Fry, der hatte das Liederbuch und immer am Mittwoch haben sie diese Lieder geübt für den Sonntag. Und da hat er Zettel hineingestoßen, damit er am Sonntag dann die Liednummer wieder findet. Eines Sonntags kommt er hatte sein Liederbuch mit dabei in der Tasche und sieht, alle Zettel sind hinausgefallen, öffnet sein Liederbuch und sieht, dass alles weit verstreut. Und in dem Moment hat er die Idee. Post-it. Seit 36 Jahren verdanken wir Post-it einem Schubser von Gott in der Kirche. Und weißt du, das ist mein Wunsch, dass Gott zu dir spricht und in der Kirche zu dir redet, durch die Predigt, durch was auch immer. Und dass du erleben darfst, Gott spricht, warte nur, er redet zu dir. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Und vielleicht haben wir dich ausgegrenzt in unserem Leben. Und du klopfst nur noch an. Und jetzt bitte ich dich, Jesus, dass wir ganz neu erleben dürfen, wie du sprichst. Jetzt in einem Moment der Stille. Wo wir vielleicht darüber nachdenken, in dieser Woche hast du eigentlich gesprochen. Ich habe es nur überhört. Andere Stimmen waren zu laut. Oder ich habe mich ablenken lassen. Jesus, zeige uns jetzt in dem Moment, wo du in unser Leben schon hineingesprochen hast oder hineinsprechen willst.